Deutschlandfunk. Der Mittag.
Mit Dirk-Oliver Heckmann im Studio. Die Wirtschaftsthemen in der kommenden halben Stunde. Ist es sinnvoll, dass der Staat die volle Haftung übernimmt für die KfW-Kredite bis 800 Millionen Euro, so wie es die Bundesregierung in einem noch einmal veränderten Corona-Hilfsprogramm plant? Die Nachfrage nach Öl ist drastisch gesunken. US-Präsident Donald Trump droht mit Zöllen auf Ölimporte. Was macht der Ölpreis? Darauf gehen wir im Börsengespräch ein. Die Menschen bleiben weitgehend zu Hause. Was bedeutet das für die Deutsche Bahn? Dazu gab es heute einen aktuellen Lagebericht. Und wie kann die Wirtschaft nach Corona nachhaltiger werden? Dazu hören Sie heute den ersten Teil unserer Serie Grünes Wirtschaften. Unternehmen, die wegen der Corona-Pandemie von heute auf morgen keine Einnahmen mehr haben, brauchen schnelles Geld. Aber so schnell, wie einige Unternehmen hoffen, geht es zum Teil nicht. Die Banken müssen erst noch die Kreditwürdigkeit prüfen, denn sie sollten ein eigenes Risiko von 10 oder 20% tragen. So jedenfalls war es geplant. Doch jetzt soll diese eigene Haftung bei Krediten bis 800 Millionen Euro ganz wegfallen. Ist das der richtige Weg? Meine Kollegin Jessica Sturmberg hat mit dem Bankenexperten Wolfgang Gerke darüber gesprochen.
Herr Professor Gerke, es gibt insbesondere von dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag die Forderung, dass die Banken ganz aus der Haftung entlassen werden, sodass die Kredite aus dem Hilfsprogramm schneller und noch unbürokratischer an die Unternehmen, an die betroffenen Unternehmen gezahlt werden können. Was denken Sie darüber?
Es ist zurzeit extrem wichtig, dass die Hilfe für die kleinen und mittleren Unternehmen insbesondere so schnell wie möglich kommt. Wenn die Hilfe kommt, wenn sie schon untergegangen ist, dann ist es zu spät. Und deshalb muss man so unbürokratisch wie möglich vorgehen. Aber es handelt sich hier um Steuergelder. Und da muss man natürlich auch Acht geben, dass mit denen sorgfältig umgegangen wird. Das heißt, man muss Acht geben, dass nicht Gelder missbräuchlich in falsche Kanäle geraten oder falsch vergeben werden. Also eine Resthaftung bei Kreditinstituten ist in meinen Augen unverzichtbar, obwohl die EU-Kommission das anders sieht und jetzt durchaus auch die Möglichkeit gibt, dass der Staat bis zu 100% haftet.
Jetzt gibt es sehr viele Reaktionen, dass die Banken, die ja dann die Prüfung übernehmen müssen, die Hausbanken, dass sie so ein gewisses Nadelöhr darstellen und dass da auch Banken sehr unterschiedlich mit umgehen. Also dann gibt es auch welche, die verlangen tatsächlich sehr viele Nachweise. Also wir haben da auch einiges an Hörerpost bekommen, wo uns da aufgezählt wurde, was da im Einzelnen alles verlangt wird. Und da muss man schon sagen, das ist weder unbürokratisch, noch entspricht es eigentlich dem Gedanken, der hinter diesem Rettungsprogramm steht.
Die Banken stellen ein Nadelöhr dar, das ist gar keine Frage. Und die Banken selber haben ja auch Schwierigkeiten. Viele Mitarbeiter arbeiten im Homeoffice. Das heißt, der Geschäftsbetrieb läuft auch nicht so wie in normalen Zeiten. Und jetzt kommen auch noch besondere Herausforderungen dazu. Das darf aber keine Entschuldigung sein. Die Banken müssen jetzt alles einsetzen, dass die Gelder, die hier aus Steuermitteln zur Verfügung gestellt werden, auch so schnell wie möglich bei den Richtigen ankommen. Und da muss man so wenig wie möglich Bürokratie walten lassen und muss nach allgemeingültigen Kriterien vorgehen. Es macht keinen Sinn, dass die Sparkasse A anders vorgeht als die Genossenschaftsbank B, sondern hier muss man sich einigen auf ein schnelles, effizientes Verfahren. Das sehe ich im Moment noch nicht. Es gibt Kreditinstitute, die arbeiten hervorragend und es gibt andere, die haben hier einen gewaltigen Nachholbedarf.
Nachholbedarf, auf den das ein oder andere Unternehmen möglicherweise nicht warten kann. Wie lässt sich der Knoten lösen?
Die Banken müssen insbesondere jetzt ihre Bürokratie so weit wie möglich herunterfahren. Sie müssen aber auch bereit sein, einen kleinen Restbeitrag an Haftung zu übernehmen, sonst werden die Kredite nach falschen Kriterien vergeben. Und das kann nicht im Sinne des Steuerzahlers sein und kann auch nicht im Sinne der Gesamtwirtschaft sein. Ich habe Verständnis dafür, dass die Verbände, insbesondere auch der Einzelhandel, jetzt nach schnellen Lösungen ruft. Aber ich habe kein Verständnis dafür, dass man jetzt dem Steuerzahler die 100%ige Haftung übertragen möchte.
An welchen Stellen sehen Sie die Gefahr, dass Unternehmen dabei sind, die Kredite bekommen, die sie besser nicht bekommen sollten und umgekehrt Unternehmen da sind, die dringend das Geld bekommen sollten, es aber nicht bekommen?
Es ist die Gefahr gegeben, dass hier nicht ganz gerecht zugeteilt wird. Ich mache mal ein Beispiel. Eine Bank hat einen Kunden, der ist eigentlich ein Problemkunde geworden und die Bank geht davon aus, dass dieser Kunde sowieso insolvent wird. Jetzt sieht die Bank die Möglichkeit, dass über die KfW der Kunde nochmal Geld bekommt und vielleicht seine Überlebenswahrscheinlichkeit damit größer wird und sie vermittelt ihm das Geld. Da ist ein anderer Kunde, der war bisher bei der Bank gar kein Kreditnehmer und braucht jetzt dringend das Geld und die Bank sagt ihm vielleicht, nein, dieses neue Risiko will ich nicht aufnehmen. Das heißt also, gerecht wird es hier nicht zugehen und da muss man eben bei den Kreditinstituten auch von staatlicher Seite Druck dahin aussehen machen, dass die Banken nach einheitlichen Kriterien ihre Gelder an die Kunden weiterleiten, die ja letzten Endes von der KfW, vom Steuerzahler dann garantiert sind.
Sehen Sie auch das Potenzial von Mitnahmeeffekten?
Mitnahmeeffekte wird es immer geben, aber echte Mitnahmeeffekte sehe ich hier im Moment nicht. Ein Unternehmen, was bereits in Schwierigkeiten ist und jetzt den Kredit in Anspruch nimmt, hat damit noch keinen Mitnahmeeffekt. Das ist vielleicht eine volkswirtschaftliche Fehlallokation. Aber Mitnahmeeffekt wird zum Beispiel, wenn ich als Unternehmen Kurzarbeiter anmelde und in Wirklichkeit das gar nicht bräuchte, weil es mir so gut geht, dass es problemlos meine Mitarbeiter auch ohne Kurzarbeit weiter beschäftigen könnte. Das wäre ein typischer Mitnahmeeffekt, den ich im Markt übrigens auch beobachte, mit dem wir aber leben müssen.
Wie gefährlich ist das aus Ihrer Sicht für die Banken selbst?
Ich sehe die Gefahr für die Banken gar nicht mal so groß, wenn sie 10% Überhaftung übernehmen oder bei größeren Unternehmen 20. Denn ihnen wird doch damit geholfen. Häufig sind das Kreditnehmer, die bei der Bank längst schon einen größeren Kredit haben. Und den können sie nicht zurückzahlen, wenn ihnen jetzt nicht geholfen wird. Und wenn sie den nicht zurückzahlen können, dann haben die Banken Riesenausfälle. Und jetzt durch die KfW-Kredite haben die Banken die Chance, dass der Kunde überlebt und dass der Kredit damit auch wieder zurückbezahlt wird. Also es ist ein Programm nicht nur für die Kundschaft, sondern auch ein Programm für die gesamte Kreditwirtschaft.
Die Europäische Bankenaufsicht und auch die BaFin haben jetzt beide ihrerseits die Banken aufgefordert, momentan keine Dividenden auszuzahlen und auch keine Rückkaufprogramme in Gang zu setzen. Sie sind ja selber auch im Aufsichtsrat von verschiedenen Banken. Wie sehen Sie das?
Ich halte es für absolut angebracht. Wir haben ja in der Finanzkrise gesehen, dass Banken, die ausgeschüttet haben, dann den Steuerzahler Geld gekostet haben. Wir müssen im Moment einfach dafür sorgen, dass die Banken so leistungsfähig wie möglich bleiben. Und da sollte man nicht nur bei den Dividendenzahlungen genau hinschauen und das untersagen, sondern insbesondere auch manches Bonusprogramm, was übertrieben ist, im Moment zurückstellen.
Der Bankenexperte Wolfgang Gerke im Telefongespräch mit meiner Kollegin Jessica Sturmberg. Die Situation der Banken in dieser Krise nehmen wir jetzt in unser Gespräch mit unserem Börsenreporter Viktor Goitka. Krisenbedingt telefonisch vom Homeoffice aus. Herr Goitka, wie wird denn die Situation der Banken von den Anlegern bewertet?
Naja, es gibt eine Stellungnahme des Bundesfinanzministeriums, die sagen, alle Hilfsmaßnahmen beziehen sich erstmal in Deutschland auf den Nichtbankensektor. Also im Klartext, bei den Banken sehen sie aktuell erstmal keinen Bedarf. Aber in Expertenkreisen, da gibt es schon eine immer lauter werdende Debatte über die Solidität der Banken. Bankenprofessor Jan-Peter Kranen hier aus Frankfurt hat sich eingemischt. Er berät auch das Bundesfinanzministerium und er sagt eben, er halte es durchaus für wahrscheinlich, dass Banken Staatshilfen brauchen könnten, wenn Unternehmen eben jetzt ihre Kreditlinien A voll ausschöpfen und B natürlich vielleicht auch am Ende den ein oder anderen Kredit schuldig bleiben. Diese Sorge sieht man bei den Anlegern. Kreditausfallversicherungen für Anleihen der größten europäischen Banken sind seit Ende März nochmal deutlich teurer geworden. Deutsche Bank und Commerzbank beruhigen heute, aber es sei keine Finanzkrise in Sicht. Was sollen sie auch anderes sagen? Aktien dieser beiden Bankinstitute heute beide mehr als 6% im Plus.
Das IFO-Institut, Herr Goitka, hat die Autobauer zu ihren Erwartungen befragt und da kam heraus, es wird mit einem starken Geschäftseinbruch gerechnet. Trifft den alle gleichermaßen?
Ja, das trifft alle durch die Bank weg. Denn klar, die Autosalons sind zu, viele Fabriken stehen still, manche Autobauer haben bereits Kurzarbeit angemeldet. Und selbst wenn man die Produktion wieder hochfahren will, haben alle Autobauer eigentlich dasselbe Problem. Sie sind ja in hohem Maße von Zulieferern abhängig. Viele Autobauer haben mehrere hundert Zulieferer. Diese Zulieferer haben wieder Zulieferer. Und da kann es sein, bei einem Auto, wenn ein Teil nur fehlt, dass das Auto nicht gebaut werden kann. Das heißt, die Autobauer müssen nicht nur ihre eigene Produktion wieder hochfahren, sondern auch gucken, dass sie sozusagen bei allen Zulieferern alles stimmt. Das ist eine logistische Meisteraufgabe.
Klar, wenn das Lenkrad fehlt, ist das schlecht, ein Auto zu bauen. Gucken wir mal auf den Luftverkehr. Da ist die Debatte, wie weit sollen die Staaten sich an den Luftfahrtgesellschaften beteiligen, um die Konzerne in der Krise zu retten?
Ja, die amerikanische Regierung will den Airlines dort ja mit bis zu 50 Milliarden Dollar helfen, im Gegenzug aber Anteile bekommen. Auch in Belgien, da spekulieren manche, dass Brussels Airlines vielleicht renationalisiert werden könnte. Und auch hier in Deutschland, da rechnen die Ersten schon, wie lange kann die Lufthansa das ohne Staatshilfen noch aushalten? Die Airline braucht im Jahr wohl so 9 bis 10 Milliarden Euro Cash. Mitte März, da haben sie 5 Milliarden Euro Geld auf der hohen Kante gehabt. Da kann jetzt jeder selbst seine Schlüsse draus ziehen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr wehrt sich bislang aber noch, dass im Gegenzug für Staatshilfen der Staat aber sozusagen auch mehr mitregieren könnte in der Lufthansa. Man will erst alle anderen Optionen ausschöpfen, sprich sich Geld am Kapitalmarkt von Profi-Anlegern besorgen. Das ist jetzt die Variante, die Lufthansa offenbar spielt.
Beim Ölpreis hatten wir letzte Woche einen Tiefststand. Jetzt ist er wieder gestiegen. Wie ist das zu erklären?
Das ist so zu erklären, dass es Gespräche zwischen Russland und Saudi-Arabien gibt. Die hatten ja erst den Ölmarkt geflutet im vergangenen Monat, weil sie sich nicht auf eine Förderbremse hatten einigen können. Jetzt gibt es erste Signale aus Russland, dass man möglicherweise doch eine Förderbremse zwischen Russland und Saudi-Arabien wird vereinigen können. Man stehe kurz vor einem Deal, heißt es aus Russland. Die Frage ist aber, selbst wenn so eine Förderbremse kommt, kann sie das kompensieren, was an Öl, an Nachfrage einfach wegfällt, weil Fabriken stillstehen?
Jetzt ist noch ganz kurz Zeit für Euro, Rente und Gold.
Ja, schauen wir auf den Euro. Der steht glatt bei $1,08. Der Goldpreis legt zu auf $1,636 und die Durchschnittsrendite deutscher Staatsanleihen bei -0,43%.
Viktor Goitka war das zum Geschehen an der Frankfurter Börse aus dem Homeoffice telefonisch zugeschaltet. Vielen Dank dafür. Bilder aus einem ICE in diesen Tagen zeigen viele leere Sitze. Das Reiseaufkommen im Fernverkehr liegt zurzeit gerade mal bei 10-15% dessen, was sonst üblich ist. Das erklärte die Deutsche Bahn heute. Doch das Angebot weiter einzuschränken, das will sie dennoch nicht. Nadine Lindner berichtet.
Die Deutschen halten sich an die Bitte, über Ostern nicht zu verreisen. Dieses Fazit zieht Bahnchef Richard Lutz am Vormittag in einer telefonischen Pressekonferenz.
Wir sehen in den Buchungszahlen für die Osterfeiertage und die üblichen Tage davor und danach im Moment überhaupt kein erhöhtes Volumen, keine erhöhte Nachfrage.
Und auch sonst bleibt der größte Teil der Bahnkunden zu Hause oder nutzt andere Verkehrsmittel. Es ist ein dramatischer Einbruch.
Im Fernverkehr liegt das Reisendenaufkommen im Moment etwa bei 10-15% des Normalniveaus und im Regionalverkehr durchaus vergleichbar bei etwa 15%, regional durchaus unterschiedlich. Gleichzeitig fahren wir derzeit etwa 75% unseres Angebots im Fernverkehr.
Eingestellt wurden im Fernverkehr aber vor allem Fahrten ins Ausland oder touristische Strecken. Im Regionalverkehr finden rund 2/3 der Verbindungen statt, was in etwa den Wochenendfahrplänen entspricht. Das wolle man auch beibehalten, so Lutz, um Menschen den Weg zur Arbeit zu ermöglichen. Dass der Rückgang in den Fahrgastzahlen sich auch negativ in den Bilanzen niederschlagen wird, ist absehbar. Das könnte schwierig für die Bahn werden, denn schon im vergangenen Jahr kratzte sie an der vom Haushaltsausschuss festgelegten Verschuldungsgrenze.
Wir sind im letzten Jahr mit 24,2 Milliarden Verschuldung auf der Bilanz aus dem letzten Jahr rausgekommen. In dieser Größenordnung sind wir im Moment auch unterwegs. Und ja, natürlich ist klar, dass diese Nachfrageausfälle, die wir im Moment ja querbeet im Personen- und im Güterverkehr sehen, uns ein Stück weit dann eben in der Kasse fehlen.
Gegebenenfalls müsse man sich mit dem Haushaltsausschuss noch einmal verständigen zu den Finanzen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Deutsche Bahn ihre internationale Nahverkehrstochter Arriva in diesem Jahr nicht über die Börse verkaufen wird. Man halte zwar an den strategischen Verkaufsbemühungen fest, sehe aber realistischerweise keine Umsetzung in diesem Jahr, so Lutz. Arriva bündelt das Nahverkehrsgeschäft des Staatskonzerns mit Bus und Bahn in ganz Europa und hat seinen Sitz in Großbritannien. Der Verkauf war geplant, um wieder Geld in die Kassen der Bahn zu spülen. Zu Medienberichten, nach denen die Bundesregierung ein relevantes Grundversorgungsnetz für die Bahn festlegen will, äußerte sich Richard Lutz nur ausweichend. Das Handelsblatt hatte heute berichtet, dass eine neu eingesetzte Taskforce aus Verkehrsministerium, Deutscher Bahn und Verkehrsverbänden nach einem Bahnnetz für die Krise suchen soll. Es soll eine Rückfallebene sein, die auch dann funktioniert, wenn viele Lokführer, aber auch Fahrdienstleiter an Corona erkranken, sodass kein regulärer Zugverkehr mehr möglich ist. Es ist ein schwieriges Unterfangen. Zwei virtuelle Treffen, so das Handelsblatt, brachten noch keine Ergebnisse. Die Streckenauswahl im 33.000 Kilometer langen Eisenbahnnetz ist umstritten. Der Güterverkehr hingegen an den deutschen Grenzen laufe trotz Kontrollen gut, so Lutz am Vormittag. Aber obwohl man im Güterverkehr einige neue Kunden habe gewinnen können oder mit Aktionen wie einem Zug voller Nudeln Aufmerksamkeit habe erringen können, brechen auch Kunden und damit Fahrten weg. So Lutz.
Etwa auch so in der Größenordnung um die 70%. Aber es ist nicht auszuschließen, dass in den nächsten Tagen und Wochen natürlich in dem Maße, wo auch Nachfrage zurückgeht, Sie kennen das Thema Automobilindustrie, was für uns natürlich eine große Rolle spielt, dass das nochmal zusätzlich auf die Nachfrage drückt.
Wann die Bahn wieder zum Normalbetrieb zurückkehren kann, dazu konnte Bahnchef Lutz heute nicht sagen. Die Politik gebe das Tempo vor. Einige Maßnahmen wie die Desinfektion von Personenzügen werde man aber auch nach der Lockerung der Kontaktbeschränkungen beibehalten.
Die Deutsche Bahn will ihr Angebot nicht weiter einschränken, trotz der eingebrochenen Fahrgastzahlen aufgrund der Corona-Krise. Nadine Lindner berichtete aus Berlin. Zu unserem nächsten Thema, die Pflege. Sie soll nachhaltig aufgewertet werden nach den Corona-Zeiten. Es muss sich was ändern, ist jetzt vielfach zu hören. Und das wird auch für unser gesamtes Wirtschaftenjahr gefordert. Weniger auf Wachstum getrimmt, mehr auf Nachhaltigkeit. Diese Debatte, die gab es ja schon vor Corona und wir wollten sie ohnehin rund um die Ostertage aufgreifen. Jetzt aber natürlich in einem neuen Licht. Grünes Wachstum also. Doch wie ressourcenschonend kann das sein? Kritiker sprechen von einem reinen Märchen. Und Kaspar Dohmen, der berichtet und beginnt mit einem Befürworter.
Aber es gibt wunderbare Dinge, zum Beispiel essbare Möbelbezugstoffe.
Michael Braungart, Verfahrenstechniker und Chemiker, gehört zu den Optimisten, wenn es um die Schaffung einer grünen Wirtschaft geht. Er steht am Rande eines Kongresses, wo es um das von ihm entwickelte Konzept Cradle to Cradle geht. Eine umfassende Kreislaufwirtschaft von der Wiege bis zur Ware von Produkten gewissermaßen.
Wenn die Geschwindigkeit so bleibt bei der Umstellung auf Cradle to Cradle, dann wird vor 2050 alles Cradle to Cradle sein. Nicht bloß Kreislaufwirtschaft, sondern alles nützlich sein für die Biosphäre oder die Technosphäre.
Wer sich mit Braungart unterhält, gewinnt den Eindruck, als ob diese Transformation der Wirtschaft ein Kinderspiel sei. Noch verbraucht unsere Wirtschaft aber eine Menge neuer Ressourcen, ob Eisenerz für die Stahlherstellung oder seltene Erden für neue Handys. Könnten wir den Ressourceneinsatz auf Null reduzieren und grünes Wachstum ermöglichen? Sebastian Dulin, wissenschaftlicher Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung.
Ich glaube, dass grünes Wachstum möglich ist. Grünes Wachstum ist vielleicht nicht unbegrenzt und immer möglich, aber auf absehbare Zeit ist es durchaus möglich, den Wohlstand der Menschen zu erhöhen, ohne weiter unsere Umwelt zu belasten.
Drei Hebel müssten dafür umgelegt werden. Erstens müssten Unternehmen langlebigere Produkte herstellen. Zweitens müsse die Wirtschaft umweltfreundlich produzieren. Drittens müssten die Verbraucher ihr Verhalten ändern.
Wir müssen eben gucken, was gibt es sonst noch, was unser Wohlergehen erhöhen kann und so unsere Wohlfahrt erhöhen kann, aber eben nicht die Umwelt belastet. Und hier kann man an ganz viele personennahe Dienstleistungen denken. Also wenn Sie gut essen gehen, statt zu Hause zu kochen, das erhöht Ihr Wohlbefinden. Aber es kostet nicht unbedingt mehr Ressourcen. Es kann sogar ressourcenschonender sein, wenn in der großen Küche gekocht wird und da weniger Energie verbraucht wird.
Einen Beitrag kann nach Ansicht mancher Experten auch die Digitalisierung leisten. Wer früher jemandem ein Foto schicken wollte, brauchte eine Kamera und einen Film, musste die Bilder entwickeln und mit der Post verschicken. Heute geht das mit dem Smartphone und Social Media. Das benötigt Strom, aber weniger sonstige Ressourcen.
All das ist heute digital darstellbar und verbraucht 10-mal weniger Ressourcen als vorher,
erklärt der Ökonom Peter Bofinger.
Wenn Sie gucken, was so ein Smartphone an Geräten jetzt beinhaltet, die man früher separat hatte, ob das jetzt das Diktiergerät war, die Stoppuhr, der Dia-Betrachter. Wir haben eine enorme Entmaterialisierung und wichtig ist, dass wir genug Strom haben und dass der Strom aus erneuerbaren Energien kommt. Und das meine ich, ist machbar.
Andere sind skeptischer, was eine absolute Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch anbelangt.
Momentan ist ja in dem, was wir unter Wachstum messen, noch unheimlich viel Material und CO2 drunter. Also die Kurven liegen ja fröhlich nebeneinander. Diese Entkopplung hat, wenn überhaupt, im Relativen stattgefunden.
Erklärt die Politikökonomin Maja Göpel, Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderungen der Bundesregierung. Wir verbrauchen in Deutschland zwar weniger Energie und Ressourcen als früher für unser Wachstum, kommen aber nicht ohne Zusätzliches aus. Zu einer ehrlichen Bilanz gehöre es zudem, den Ressourcenverbrauch zu berücksichtigen, der für uns im Ausland anfällt, wo viele Produkte und Vorprodukte hergestellt werden.
Soweit ich den Lebenszyklus einnehme und gucke, was ist in anderen Ländern an Impact auf die Natur zum Beispiel aufgelaufen, damit ich diese Ressourcen oder diese Anteile von einer Ressource in meinem Endprodukt hier nutzen kann, dann wird die Bilanz ja immer direkt korreliert, Bruttoinlandsprodukt und Materialverbrauch. Und auch das CO2 sinkt nicht zu dem Ausmaß, wie wir es bräuchten. Sprich, wenn wir eine Wirtschaft uns in der Zukunft vorstellen, wo viel Zeug haben, weiter der Fokus ist von dem, was wir als erfolgreiches Wirtschaften bezeichnen, dann wird es so nicht möglich sein.
Zu einer grünen Wirtschaft gehört für Göpel also Verzicht und die Versorgung mit regenerativer Energie. Und die ist eine riesige Herausforderung. Zwar versorgt die Sonne die Erde jeden Tag mit 15.000 Mal mehr Energie, als die Weltbevölkerung derzeit kommerziell verbraucht. Trotzdem ist es ein Trugschluss zu glauben, dass es nur der richtigen Technologie bedürfe und schon würden wir im energetischen Schlaraffenland leben. Denn Photovoltaikanlagen verbrauchen selbst erhebliche Energie und Ressourcen. Für Errichtung, Wartung oder Austausch, schreibt der Autor Bruno Kern in dem Märchen vom grünen Wachstum. Nachhaltig sei regenerative Energie aber nur, wenn der Produktionszyklus selbst durch erneuerbare Energie stattfinden würde.
Erneuerbare Energien sind selbstverständlich alternativlos. Wir haben keine andere Wahl, als auf sie zu setzen. Aber erneuerbar bedeutet eben nicht unbegrenzt.
Ist grünes Wachstum ein reines Märchen, Kaspar Domen berichtete, zum Auftakt unserer neuen Reihe hier im Deutschlandfunk in der Sendung Der Mittag. Können Sie natürlich wie immer unsere anderen Beiträge und Interviews auch abrufen in unserer DLF-Audiothek. Und damit kommen wir jetzt zur Wirtschaftspresseschau. So schlimm die Folgen der Corona-Pandemie hierzulande auch sein mögen, verglichen mit der Situation in den Entwicklungsländern, seien das Luxusprobleme, das finden die Kommentatoren.
Niemand weiß, wie viele Corona-Fälle es zwischen Guayaquil und Mumbai gibt, notiert die Tageszeitung Taz aus Berlin. Die offiziellen Zahlen sind kaum brauchbar. Doch klar ist, auch ohne massenhafte Infektionen sind die Folgen massiv. Den Lockdown, den Stillstand der Wirtschaft, muss man sich leisten können. In Hamburg und München ist das möglich. Wo Tagelöhner von der Hand in den Mund leben, in Wirtschaften, in denen die Menschen mehrheitlich ohne Arbeitsverträge oder Arbeitslosenversicherung jobben und keine Staatshilfen in Sicht sind, geht es kaum. Die indischen Wanderarbeiter, die vor dem Hunger fliehen, sind ein Menetekel. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält die Kapitalflucht aus den Entwicklungsländern lediglich für einen Vorboten. Ihre künftige Integration in die Weltwirtschaft ist in Frage gestellt, wenn sie es wegen ihrer fragilen Gesundheitssysteme nicht schaffen, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Zur Post-Corona-Welt werden Reise- und Lieferbeschränkungen aus Ländern mit gefährlichen Infektionskrankheiten gehören. Das entkoppelt Länder von der einzigen Aufstiegschance. Nie waren sie so auf Hilfe angewiesen wie jetzt. Doch auch hierzulande bräuchten ärmere Menschen mehr Hilfe, betont die Zeitung Neues Deutschland und verweist auf Engpässe bei den Discountern. Wer normal verdient, dem mag es nicht allzu viel ausmachen, die teuren Markennudeln oder das Luxustoilettenpapier zu kaufen. Für Hartz-IV-Empfänger ist das anders. Hinzu kommt, kostenloses Mittagessen in Schulen und Kitas gibt es derzeit auch nicht. In einer aktuellen Weisung an ihre Mitarbeiter hat die Bundesagentur für Arbeit klargestellt, dass solche Mehrbedarfe abzulehnen sind. Für Hartz-IV-Empfänger gibt es keinen Euro zusätzlich. Auch beim Kurzarbeitergeld könnte man nach Ansicht der Heilbronner Stimme noch mehr tun. Es zahlt sich aus, dass die Agentur für Arbeit ein Polster von 26 Milliarden Euro angespart hat. Deshalb ist die Ankündigung der Politik richtig, dass es für die Höhe der Unterstützung kein Limit gibt. Allerdings muss auch die Auszahlungssumme dringend erhöht werden. Mit 60% bzw. 67% vom Nettogehalt liegt Deutschland europaweit auf dem letzten Platz.
Das war die Wirtschaftspresseschau hier in der Tag, der Mittag, die Sie auch nochmal im Internet nachhören und nachlesen können. Unsere Adresse lautet www.deutschlandfunk.de oder Sie nehmen wie üblich unsere Audiothek. Das waren die Wirtschaftsthemen hier in der Mittag. Gleich geht's hier weiter mit den Nachrichten. Danach unser Blick in die Länder. Eines der Themen: droht ein Pflegenotstand, weil viele osteuropäische Pflegekräfte fehlen, zu Hause geblieben sind oder in die Heimat zurückgereist sind. Und ausländische Erntehelfer, sie dürfen in Schleswig-Holstein jedenfalls mit dem Flugzeug einreisen. Noch ist die Spargelernte nicht verloren.